Sie hören den Kurier.
Beginn der Woche Nummer 4 unserer Ausgangsbeschränkungen und es wird noch eine Woche 5 und zumindest eine Woche 6 geben. Das hat die Regierungsspitze heute bekannt gegeben.
Die Ausgangsbeschränkungen, die wir derzeit haben, werden bis Ende April verlängert. Das bedeutet, es gibt 4 Gründe, das Haus zu verlassen. Erstens, um arbeiten zu gehen. Zweitens, um einkaufen zu gehen. Drittens, um andere Menschen zu unterstützen. Und viertens, um sich die Beine zu vertreten, frische Luft zu schnappen oder Sport im Freien zu machen.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim Daily Podcast des Kurier mit Richard Grasl heute am Mikrofon. Und zunächst einen großen Dank an Sie. Wir sind am vergangenen Freitag schon auf Platz 3 der österreichischen Podcast-Charts gelandet und gehen daher noch motivierter in diese Woche. Also, was haben wir heute zu bieten? Zunächst die Regierungsentscheidungen für die nächsten Wochen. Dazu beleuchten wir den Plan der Regierung von allen Seiten mit unserer Chefredakteurin, aber auch aus der Wirtschaft und aus der Chronik. Wir haben Queen Elizabeth im Angebot, die gestern erst zum 4. Mal eine TV-Ansprache gehalten hat und ein ausführliches Gespräch mit dem berühmtesten Hemdenschneider des Landes, Niki Venturini. Er schneidet in diesen Tagen Schutzmasken und er erzählt, wie es als Unternehmer in dieser schwierigen Zeit so ist.
Man hat natürlich auch als Unternehmerchef Ängste. Und man muss aber trotzdem die Vorbildwirkung des Unternehmers haben, dass die Leute wissen, sie können sich auf einen verlassen. Da ist keine Zeit für Jammern und da ist keine Zeit für Selbstmitleid, sondern man muss für die Mitarbeiter da sein.
Also gut, mit Spannung ist sie heute erwartet worden, die Pressekonferenz der Bundesregierung. 4 Mann hoch, Kanzler Kurz, Vizekanzler Kogler, Gesundheitsminister Anschober und Innenminister Nehammer. Ich glaube, die 4 hätten sich, als sie vor 3 Monaten ihre Jobs übernommen haben, das auch ganz anders vorgestellt. Aber heute haben sie uns mitgeteilt, was uns in den nächsten Wochen und Monaten erwartet. Über die Ausgangssperren haben wir schon gesprochen. Bis Ende April bleibt es einmal beim Zuhausebleiben. Außer Sie gehen zur Arbeit, kurz laufen oder spazieren oder Sie helfen jemand anderem. Sportstätten bleiben vorerst zu, nächste Evaluierung dabei Ende April, Veranstaltungen sind überhaupt bis Ende Juni verboten. Was die Wirtschaft betrifft, sieht das so aus.
Unser Ziel ist, dass mit 14.04., also mit Dienstag nach Ostern, kleine Geschäfte bis 400 Quadratmeter sowie Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen dürfen. Selbstverständlich unter sehr strengen Sicherheitsvorgaben, was das Tragen von Masken, die Desinfektion, aber auch eine limitierte Anzahl von Kunden pro Geschäftslokal betrifft. Ab dem 1.5., also ab dem 1. Mai, ist unser Ziel, dass alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure wieder öffnen dürfen.
Die große Bitte der Regierung ist jedenfalls zu Ostern zu Hause bleiben. Da setzt man jetzt auf die Vernunft und auf die Verkehrsbeschränkungen und nicht auf den viel kritisierten Schnüffelerlass des Gesundheitsministers.
Wir werden diese Verkehrsbeschränkungen, Ausgangsbeschränkungen fortsetzen und daher ist auch der Erlass, der am Wochenende für Verunsicherung gesorgt hat, nicht mehr erforderlich. Der wird mit heutigen Tag zurückgezogen, weil die Verkehrsbeschränkungen weiter gelten.
Und Sebastian Kurz hat dann auch noch ein Beispiel aus seiner Familie mitgebracht.
Mein Vater ist 70. Ich will nicht, dass er krank wird. Ich wüsste nicht, wie diese Krankheit bei ihm ausgeht als 70-Jähriger. Und insofern ist für mich ganz klar, wir kaufen für meine Eltern ein, wir telefonieren regelmäßig, aber wir kommen nicht in ihre Nähe und wir besuchen sie auch nicht zu Ostern in ihrer Wohnung, weil wir nicht wollen, dass sie angesteckt werden.
Das war also die Regierung. Jetzt kommen wir Journalisten dran. Ein kleiner Rundruf in unserer Redaktion im Kurier, die ja zum großen Teil ebenfalls im Homeoffice arbeitet. Wir beginnen mit Chefredakteurin Martina Salomon.
Also ich schreibe in meinem Leitartikel Improvisation ist alles, gleich im Titel, weil es hat sehr viele verschiedene Entwicklungen gegeben, hat immer wieder nachgeschärft. Man hat ja auch bei den Zielen immer wieder Änderungen gesehen. Ich glaube, jetzt war es sehr wichtig, es haben alle darauf gewartet, dass man sagt, wie geht's jetzt nachher weiter? Und jetzt sind doch einige Unklarheiten beseitigt worden. Man weiß, wann die Geschäfte aufsperren, welche Geschäfte aufsperren werden und so weiter.
Mhm. Zuletzt hat es ja auch zwischen Türkis und Grün ganz heftig geknirscht im Gebälk, zum Beispiel bei der Frage, ob die Corona-App jetzt verpflichtend sein soll oder doch nur freiwillig installiert werden muss am Handy. Wird das weitergehen in den nächsten Wochen, dass man sich da nicht immer ganz eins ist?
Das ist klar, es ist ja zwischen Grünen und Türkisen sind ja zwei sehr unterschiedliche Parteien am Werk. Es ist eher ein Wunder, dass das alles so relativ ruhig abläuft. Was das Tracking betrifft von Infizierten, reden europaweit über dasselbe. Auch in Deutschland wird das heute gerade diskutiert, ob man Infizierte nicht genauer anschauen sollen, mit wem sie Kontakt aufgenommen haben. Mhm. Da wird es Technik brauchen. Da wird es nur sehr, sehr viele Diskussionen geben zwischen Datenschützern, aber auch zwischen Bürgern, die das befürworten und welche, die das heftig ablehnen. Also ich sehe es durchaus auch kritisch. Man muss da sehr wachsam sein, dass wir unsere Bürgerrechte dann nicht in den Kübel werfen.
Dennoch wird die Krise noch länger weitergehen, das haben eben auch alle betont. Wird es die Bundesregierung schaffen, dass sich alle zu diesen doch recht strengen Maßnahmen bekennen werden? Kurz hat ja heute nochmals betont, dass wir noch lange nicht über den Berg sind.
Also ich glaube, die Polarisierung nimmt derzeit sehr zu. Das sehe ich auch in den Leserbriefen, die an den Kurier und auch an mich persönlich kommen, die einen sagen, das ist alles Humbug, wir würgen da unseren Wirtschaftskreislauf ab, das wird mehr Tote am Ende kosten als die Seuche. Die anderen, die sagen, schützt doch bitte die Leute, das ist eine lebensgefährliche Krankheit. Schaut nach Italien, Spanien und Frankreich, wo es ja ganz schlimm ist, auch in den USA. Mhm. Ich glaube, da werden wir noch ganz, ganz viele Diskussionen führen. Und ich glaube, da hat niemand die Weisheit mit dem Löffel gefressen, auch wir Journalisten nicht. Offenbar hat die Regierung das nicht so schlecht gemacht bisher, aber sie muss ihren Weg immer wieder erklären und auch immer wieder neu erklären. Das hat sie heute mal gemacht. Ich glaube, da wird eine gewisse Beruhigung jetzt eintreten, vorübergehend. Aber im Hintergrund wird der Streit natürlich weitergehen, was jetzt die richtige Maßnahme ist. Da kann auch die Wissenschaft, hat da durchaus unterschiedliche Ergebnisse.
Also wir wissen alle noch nicht, wie der Weg weiter ausschauen wird. Was auffällig gewesen ist heute, Bundeskanzler Sebastian Kurz hat heute sehr persönliche Worte gesprochen. Er hat davon erzählt, dass er mit seinen Eltern via Videokonferenz Mittag isst gemeinsam und auch, dass er seine Eltern zu Ostern auf gar keinen Fall treffen wird. Was bezweckt er mit dieser persönlichen Note?
Sebastian Kurz ist ein Meister der politischen Kommunikation. Es ist natürlich sehr vernünftig, wenn man als Politiker private Beispiele anführt, das macht einen immer glaubwürdiger und das ist auch sehr plastisch. Es sind ja nicht alle Intellektuelle, die dazuhören. Da ist ganz klar, was damit gemeint ist, bleibt deinen Eltern fern und das hat er eigentlich ganz gut kommuniziert, finde ich.
Und das nimmt man ihm auch ab, oder?
Das wirkt sehr glaubwürdig und man hat bei ihm schon das Gefühl, dass er das, was er da verkündet, dass er das selber ernst nimmt und dass er auch daran glaubt, dass es das Richtige ist.
Das Thema Wirtschaft und Handel hat sich Simone Höpke aus unserem Wirtschaftsressort angesehen.
Werden die anderen nachziehen? Werden auch die anderen jetzt Geld für Mundschutzmasken verlangen?
Naja, momentan ist davon noch nichts zu hören. Also Spar zum Beispiel betont, dass die Masken weiterhin gratis erhältlich sein werden. Spar hat auch 36 Millionen Stück davon bestellt. Die anderen sind noch relativ leise. Der Handelsverband allerdings rechnet vor, dass seit vergangenem Mittwoch täglich 4 Millionen Masken ausgegeben wurden. Das kostet natürlich sehr viel Geld. Also angeblich binnen 10 Tagen 15 Millionen Euro. Und auf Dauer wird der Handel das wahrscheinlich nicht selber tragen wollen.
Jetzt kommt es dazu, dass auch kleinere Geschäfte ab 14. April öffnen werden. Das heißt, auch hier gibt es eine Maskenpflicht. Auch die Bau- und Gartenmärkte machen auf. Aber kann der Handel generell jetzt aufatmen? Beginnt jetzt sozusagen wieder das ein bisschen das normale Leben, von dem alle ein bisschen träumen?
Naja, kann zumindest durchatmen. Viele hätten sich noch viel mehr gewünscht. Also zum Beispiel, dass sie vor Ostern aufsperren dürfen, weil Ostern, die Karwoche, ist eine wichtige Woche, also im Schokoladenhandel zum Beispiel die wichtigste Woche im ganzen Jahr, aber auch für Gartencenter wahnsinnig wichtig oder für Spielwarenhändler, die jetzt aber geschlossen halten müssen. Eine Möglichkeit wäre gewesen oder ein Wunsch wäre gewesen, dass man sich als Kunde die Ware bestellen kann, telefonisch oder im Internet und dann beim Geschäft abholen darf. Das ist jetzt streng genommen nicht erlaubt. Okay. Also man hätte sich noch mehr gewünscht, sagen wir so, um Liquidität in die Kasse zu bekommen. Das ist ja in der Gastronomie auch möglich, dass man sich die Ware abholt.
Was erschwerend dazu kommt, ab 14. April, wenn die Geschäftsinhaber aufsperren, sind sie aber auch selbst dafür verantwortlich, dass nicht zu viele Menschen in ihrem Geschäft sind. Aber wie soll das praktisch funktionieren? Es kann sich ja nicht jede kleine Boutique einen Security-Mitarbeiter leisten.
Ja, das wird noch spannend werden, wie das in der Praxis umgesetzt wird. Ich glaube, da gibt es noch viele offene Fragen. Ich habe jetzt ein Mail bekommen von einer Firma, die Ampellösungen zum Beispiel anbietet. Also Ampeln, die zählen, wie viele Leute gerade im Shop sind. Da gibt es ja dann einen Schlüssel, pro 20 Quadratmeter nur ein Kunde. Und dann wird eben die Ampel vorne rot oder grün anzeigen, ob der nächste rein darf oder eben noch nicht.
Das heißt, wenn wieder jemand rausgeht, dann wird die Ampel wieder grün, dann darf der nächste rein.
Genau.
Keine Ampel brauchen noch die Hotels und die Gastronomen. Da hat der Bundeskanzler heute angekündigt, frühestens Mitte Mai, dass die wieder aufsperren dürfen. Aber werden die das so lange überhaupt überleben?
Ja, ich glaube, das kann man pauschal nicht beantworten. Ist sehr unterschiedlich. Also auch der Unterschied zwischen Ferienhotellerie und die Hotellerie in den Städten. Man muss schon sagen, die Wintersaison ist sehr gut gelaufen, gerade im Westen des Landes. Wir hatten im Februar ein dickes Plus. Ein zweistelliges Plus zum Beispiel in der Nächtigungsstatistik der ausländischen Gäste. Also ich gehe davon aus, dass da schon ein gewisser Polster da ist, wenn natürlich auch nicht für alle Betriebe.
Aber bei den Gastronomen schaut es halt auch nochmal ein bisschen anders aus, weil es kann mir keiner erklären, dass wie die Gastronomen dann aufsperren sollen. Die haben die ganzen Gäste, die sitzen dann oft sehr nah beieinander. Also das wird noch wirklich schwierig werden, oder?
Das auf jeden Fall. Ich glaube, das wird für die ganze Branche noch sehr schwierig werden.
Simone, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Und beim Thema Sicherheit, Öffentlichkeit, da hat Christoph Schwarz aus unserem Chronik-Ressort das Sagen.
Christoph, wir haben jetzt gehört, dass zu Ostern die Polizei nicht kontrolliert oder doch kontrolliert. Was stimmt da jetzt?
Ja, es ist tatsächlich etwas kompliziert. Der Gesundheitsminister hat angekündigt, dass es den Erlass nicht geben wird. Das bedeutet, die Polizei wird zu Ostern auch nicht ansatzlos plötzlich Nachschau halten in Wohnungen. Es wird nicht so sein, dass die Polizei plötzlich im Zimmer steht, während eine kleine Osterfeier stattfindet. Klar ist aber auch, wer eine Corona-Party veranstaltet, wer Lärm macht, wer die Polizei auf sich aufmerksam macht, der kann natürlich weiterhin damit rechnen, dass die Beamten vor der Tür stehen. Und klar ist auch, es gelten weiter die Beschränkungen im öffentlichen Raum. Das bedeutet, auf der Straße kann die Polizei sehr wohl kontrollieren, aus welchem Grund man unterwegs ist.
Und es ist noch eine Verschärfung dazugekommen, nämlich Masken sollen jetzt auch in allen öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht sein. Aber was passiert eigentlich, wenn man keine Maske trägt?
Ja, das ist im Moment noch nicht ganz klar. Die Maskenpflicht in den Öffis gilt auch ab 14. April. Das bedeutet, die Behörden haben auch noch ein bisschen Zeit, sich zu überlegen, wie das genau funktionieren soll. Momentan ist davon auszugehen, dass in jedem Fall das Hausrecht gilt. Das bedeutet, wer zum Beispiel von Mitarbeitern der Wiener Linien von Kontrolleuren der Wiener Linien in einer U-Bahn ohne Maske angetroffen wird oder wer in einem Zug der ÖBB ohne Maske angetroffen wird, der kann vom Personal darauf hingewiesen werden, dass er die Maske zu tragen hat. Wenn er das nicht tut, dann müssten die Polizei holen. Ja, also ein recht langwieriger Weg. Die Frage ist, bleibt es dabei oder wird es so sein, dass die Polizei tatsächlich auch U-Bahn oder Zugstreifen einsetzt, um das auch flächendeckend zu kontrollieren? Das wissen wir momentan noch nicht. Wird sich in den nächsten Tagen wahrscheinlich klären.
Aber die Maskenpflicht gilt ja dann auch für die Mitarbeiter der Wiener Linien, weil da gab es ja zuletzt einen Aushang, glaube ich, der Wiener Linien, die gesagt haben, es braucht keine Masken.
Genau, die Maskenpflicht müsste dann aller Voraussicht nach auch für die Mitarbeiter gelten, so wie sie auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Supermärkten gilt. Eine weitere Frage, die noch offen ist, ist, wird es denn möglich sein, überhaupt so viele Masken zur Verfügung zu stellen? Wird es beispielsweise möglich sein, an allen U-Bahn-Stationen, an allen Bahnstationen auch tatsächlich so viele Masken vorrätig zu haben, dass alle Fahrgäste damit versorgt werden können?
Das wird noch spannend. Ich glaube, Sebastian Kurz hat ein bisschen angedeutet, dass hier auch die Eigenverantwortung ein bisschen zählt. Die Leute machen ja auch selber jetzt Masken, stellen die selber her, schneidern die. Das heißt, da wird es dann hoffentlich auch auf dem privaten Wege mehr Masken geben. Einen kleinen Lichtblick haben wir heute gehört, nämlich die Bundesgärten. Also es ist zum Beispiel das Schloss Schönbrunn oder auch der Augarten, sollen jetzt am 14. April für die Öffentlichkeit geöffnet werden. Aber warum so spät?
Ja, die Debatte um die sogenannten Bundesgärten ist ja sehr vehement und sehr heftig geführt worden in den vergangenen Tagen. Und es ist daraus auch so ein bisschen ein parteipolitischer Streit entstanden zwischen der türkis-grünen Bundesregierung auf der einen Seite und der Wiener SPÖ auf der anderen Seite. Die Menschen haben irgendwann den Eindruck gewonnen, da geht es nicht nur um meine Gesundheit, sondern da geht es auch schon darum, Parteipolitik zu betreiben. Und genau so ist auch die jetzige Öffnung, glaube ich, zu verstehen. Die Regierung argumentiert, dass man gerade am Osterwochenende, wo viele Menschen raus wollen, sicherstellen möchte, dass sich da nicht zu viel tut in den Gärten, dass da nicht zu viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen. Das ist die eine Möglichkeit, es zu deuten. Die andere ist, dass man natürlich weiter die Wiener SPÖ, die ja sehr vehement und sehr stark auf eine Öffnung drängt, natürlich damit noch einmal brüskieren kann. Der Wiener Bürgermeister hat den Ball auch aufgenommen und hat gerade vorher schon verlauten lassen, ihm ist der 14. April zu spät, er fordert die sofortige Öffnung.
Das heißt, die kommende Wienwahl, die im Herbst ja stattfinden soll, wir wissen ja noch nicht, ob sie dann wirklich stattfinden kann, wirft schon ihre Schatten voraus. Lieber Christoph, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Soweit also der Rundruf, den mein Kollege Elias Nadmesnik heute Nachmittag in der Kurierredaktion durchgeführt hat. Wie gesagt, laufen im Freien, das dürfen wir weiterhin. Aber, so sagen Virologen jetzt, vielleicht eine Spur mehr Abstand halten, wenn sie einen langsameren Läufer überholen und einen anderen Läufer kreuzen. Durch die Puste beim Laufen werden nämlich allfällige Überträgerviren stärker hinausgeblasen und man bläst auch doppelt so viel Luftmenge aus, als man bei der normalen Atmung ausatmet. Also Vorsicht vor den langsamen, besonders keuchenden Hobbyläufern. Vor mir also zum Beispiel. Oder Sie laufen mit Schutzmaske, falls Sie eine kriegen. Für Modebewusste und Feinspitze haben wir heute einen Tipp für Sie. Niki Venturini, der Chef der berühmtesten Hemdenschneiderei Österreichs, produziert nämlich jetzt auch Schutzmasken. Und ich habe mit ihm heute telefoniert über das Leben als Unternehmer, seine Sorge wegen Italien und über seine Ideen zur Schutzmaskenherstellung. Niki, wie bist du denn auf diese Idee gekommen?
Wir sind wie alle in der Situation am Anfang dagestanden und haben nicht gewusst, was wir machen sollen. Ich bezeichne das gerne als stehend K.O. Am Anfang ein bisschen Traurigkeit, Angst, wie wird es weitergehen, und dann irgendwann keimt dann doch das Unternehmertum in einem, und man, nachdem man alles aufgeräumt und hergerichtet hat, sich denkt, wir müssen jetzt was machen. Und dann entschlossen einfach, wir machen Schutzmasken, weil wir haben überall gehört, es gibt keine Schutzmasken. Ein medizinisches Produkt können wir nicht herstellen, dafür haben wir die Maschinen nicht, um diese Membranen zu verschweißen. Aber einen normalen Mund-Nasenschutz, den wir jetzt heute aus irgendeinem Papierfetzel bekommen, den können wir herstellen. Und wir verwenden ja ausschließlich vollgezwirnte Stoffe aus der Schweiz und aus Italien.
Das heißt, besonders angenehm auch zu tragen, nehme ich an. Dann
besonders weich auf der Haut und glatt und angenehm. Und natürlich auch schöner vom Design, haben wir uns entschlossen, wir machen schicke, elegante Schutzmasken. Nicht welche, wo wir vorne Blümchen drauf haben und irgendwelche alten Stofffetzen zerschneiden, sondern wirklich, wir nehmen unsere ganz normalen Hemdenstoffe her und machen schöne, schicke, klassische Masken.
Aus der Not eine Tugend. Aus der Not eine Tugend,
ja,
sozusagen.
Fast als modisches. Aus der Not eine Tugend. Am Anfang denkt man sich, okay, naja, wer wird denn so eine Maske brauchen? Eigentlich ein jeder. Aber wie kommunizieren wir das? Und dann haben wir einfach begonnen, über Facebook und Instagram einen Post zu machen, und wir waren echt erstaunt, wie groß die Nachfrage ist.
Mhm. Schützen diese Masken jetzt aus deiner Sicht tatsächlich? Kann ich die waschen? Muss ich sie waschen? Wie sieht diese Maske denn jetzt aus diesem Aspekt aus?
Ja. Also wir schreiben extra dazu, dass es sich hierbei nicht um ein medizinisches Produkt handelt, sondern rein um einen Mund-Nasenschutz. Das heißt, wenn wir miteinander sprechen, dass es nicht dazu kommt, dass es zu einer Tröpfchenübertragung kommt, wenn ich mit meinem Gegenüber spreche, zum Beispiel beim Einkaufen oder auf der Straße mit einem Passanten. Wir nehmen die Maske so, dass wir zwei Lagen eben vollgezwirnten Stoff nehmen, der sehr dicht gewoben ist, und haben eine Tasche vorbereitet, in die man ein ganz normales handelsübliches Taschentuch
hineinlegen kann und hat damit eine zusätzliche Filterwirkung.
Das heißt, ich habe vor dem Mund und vor der Nase sozusagen nicht nur den Stoff, sondern in der Mitte eingelegt auch noch ein Taschentuch.
Haben wir ein Taschentuch. Warum? Weil durch das Atmen befeuchtet sich die Maske und es wird ja irgendwann einmal dann zu feucht und das ist unangenehm. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir nehmen einfach ein Taschentuch, das ich während des Tages einfach öfters wechseln kann und nicht dauernd irgendwo eine frische Maske brauche.
Ist eigentlich eine innovative Idee, auch schon zum Patentamt gebracht?
Nein, habe ich nicht zum Patent angemeldet. Es war einfach eine logische Konsequenz, weil ich mir die ersten Masken gemacht habe und sie einige Zeit lang getragen habe und mir gedacht habe, das ist ja, die wird irgendwie feucht. Und ich kann ja nicht dauernd irgendwie eine Maske wechseln, dass ich mir jedes Mal 5, 6 Masken einstecke. Und so haben wir das probiert mit dem Papiertaschentuch. Wir haben auch Küchenrolle verwendet. Wir haben auch diese dünnen grünen Papiermasken, die man so bei den Supermärkten gratis ausgeteilt bekommt, genommen, zurechtgeschnitten und hineingeschoben. Das geht auch. Aber dann ist das Atmen fast schon ein bisschen schwer.
Mhm. Du hast vorher gesprochen davon, dass du, als dieser Tag kam, als dein Geschäft schließen musste in der Wiener Innenstadt, auch tatsächlich niedergeschlagen warst. Erzähl uns vielleicht ein bisschen was über diese Zeit als Unternehmer, wie du dich da auch wieder aufrichten konntest.
Also das Erste ist, ich habe mir gedacht, dass was ich von der Bundesregierung an Informationen bekommen habe, hat mich beruhigt, dass wir ein Land haben, das geführt wird. Das hat mich beruhigt. Und ich gewusst habe, man kann sich auf dieses Team verlassen. Die haben nichts beschönigt, die haben nichts irgendwie versucht, uns vorzumachen, sondern sie haben uns die Informationen gegeben, so wie sie waren. Das hat uns natürlich im ersten Moment beunruhigt, weil wir mit so etwas noch nie zu tun gehabt haben. Wir haben mit SARS noch nie Kontakt gehabt. Die Chinesen gehen mit dieser Situation ganz anders um, weil die haben ja schon die dritte Seuche dieser Art in ihrem Leben seit 2009. Und die können mit so etwas umgehen. Für die ist es normal, eine Maske zu tragen. Und ich bin da gestanden am Anfang und habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Wie der erste Samstag war, bei uns ist am Samstag immer sehr viel los im Geschäft, bin ich da gestanden und dachte, ich habe heute kein einziges Hemd verkauft. Aber es kommt dann irgendwann einmal der Drang des Unternehmers, ein Selbstmitleid ist da nicht angebracht, sondern man muss etwas tun. Und man muss sich irgendwas überlegen. Und ich habe zuerst überlegt zu sagen, ich versuche einen Auftrag zu bekommen, um medizinische Masken zu nähen. Da sind wir aber draufgekommen, wir haben nicht die richtigen Maschinen dafür. Und so sehr hat sich der Gedanke eben weitergesponnen, dass wir gesagt haben, wir machen eben wenigstens diesen Mund-Nasen-Schutz, der eine Verbreitung des Virus verhindern soll.
Ein Unternehmergeist, den du, so hast du mir mal erzählt, auch von deinem Vater mitbekommen hast.
Mein Vater hat mich wahnsinnig geprägt. Ich hatte das unglaubliche, unaussprechliche Glück, einen wahnsinnig liebevollen, führenden Vater gehabt zu haben, der mich immer versucht hat, neben sich mitwachsen zu lassen und der hat mir immer ein paar gute Ratschläge gegeben. Einer der wichtigsten war sicher in der jetzigen Situation. Er hat immer gesagt, Niki, du musst schauen, dass das Unternehmen eine Kriegskasse hat. Es muss ein bisschen ein Geld immer auf der Seite sein, wenn was passiert, dass dich das nicht kalt erwischt. Und so war es auch jetzt. Ja, wir sind da gestanden und wussten, wir haben jetzt die nächsten Wochen keinen einzigen Euro Einnahmen. Und Gott sei Dank haben wir ein paar Rücklagen geschaffen, damit wir eben für diese Situation jetzt durchkommen.
Hast du deine Mitarbeiter auf Kurzarbeit geschickt oder auch kündigen müssen?
Nein, ich habe natürlich niemanden gekündigt. Ich habe mich an alle Mitarbeiter persönlich gewandt und habe gesagt, wir sind da, wo wir heute sind, weil wir es gemeinsam aufgebaut haben. Und wir werden das auch gemeinsam schaffen. Und ich habe gerade vor 5 Minuten mit einer Mitarbeiterin gesprochen, die mich gelobt hat und mir gesagt hat, wie toll ich versuche, dieses Schiff durch diese raue See zu lenken. Ich habe fast zu weinen begonnen. Das rührt einen. Weil man hat natürlich auch als Unternehmer, als Chef Ängste. Und man muss aber trotzdem die Vorbildwirkung des Unternehmers haben, dass die Leute wissen, sie können sich auf einen verlassen. Da ist keine Zeit für Jammern und da ist keine Zeit für Selbstmitleid, sondern man muss für die Mitarbeiter da sein. Mitarbeiter heißt nicht, dass sie neben einem nur arbeiten, sondern sie sind Teil der Familie. Und so hat das mein Vater immer gelebt und so lebe ich das auch. Natürlich habe ich aus Sicherheitsgründen die Mitarbeiter einmal auf Kurzarbeit angemeldet, Aber wir hoffen, dass sie die Kurzarbeit nicht wirklich ausnützen müssen.
Jetzt hat die Regierung heute gesagt, ab Dienstag nach Ostern können kleine Geschäfte, also jene mit kleiner Verkaufsfläche, so wie das bei dir ist, im Hintergrund arbeiten ja viele, viele Mitarbeiter natürlich mit, ja. Mit kleiner Verkaufsfläche Fläche wieder aufsperren. Funktioniert das überhaupt? Kann man sich überhaupt ein Hemd maßschneidern lassen, wenn da jemand so nahe bei mir steht und da meine Längen abmisst, meine Armlänge abmisst? Ist das überhaupt möglich?
Also ich war noch nie so glücklich, dass ich so ein kleines Geschäft habe, wie ich habe, ja, weil ich es am Dienstag aufsperren kann. Wir werden alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Wir haben das Glück, dass wir eine sehr, sehr große Anzahl an Stammkunden haben, die Möglichkeit haben, bei uns ein Hemd zu bestellen, kontaktlos mit einem Abstand von einem Meter, sich in Ruhe die Stoffe in unsere Stoffbüchern durchblättern können. Und mit einem Abstand von einem Meter können wir die Bestellungen ganz normal entgegennehmen. Oder wenn ein Kunde sein Hemden abholen kommt, die jetzt nicht abholen konnte, weil das Geschäft geschlossen war, kann sie ganz normal abholen. Für Neukunden ist es so, dass wir uns einen kleinen Vorrat besorgt haben an wirklich guten Schutzmasken, an diesen FFS3-Masken. Das heißt, da ist sowohl der Kunde als auch wir von einer etwaigen Übertragung geschützt.
Ihr habt, deine Familie hat, wie man ja auch schon Namen hört, italienische Wurzel. Wie sehr denkst du an Italien? Gibt es da auch wegen der Stoffe, die dort produziert werden für dich, gibt es ja nämlich auch große Probleme, aber natürlich steht dort das Leid der Menschen natürlich im Vordergrund.
Nein, es ist eine Tragödie. Es sterben dort so viele Menschen, dass es wirklich traurig ist. Ich habe ja noch Familie in Südtirol, weil wir Südtiroler sind, die dort ein Hotel haben und die haben schon seit über 6 Wochen das Hotel geschlossen und sind also verzweifelt, weil die wissen gar nicht, wie es weitergeht. Da gibt es keine staatlichen Unterstützungen, so wie in Österreich. Also wir müssen in Österreich, können uns wirklich dankbar schätzen, dass wir eine Regierung haben, die uns so viele Möglichkeiten einräumt, um das die letzten 3 Wochen abzufedern und die nächsten Wochen, die jetzt auf uns zukommen. In Italien ist das wird ganz bitter werden. Also viele meiner Lieferanten werden das nicht überleben.
Mhm. Niki Venturini, danke für dieses wirklich spannende Gespräch. Jetzt machen wir zum Schluss noch kurz Schleichwerbung. Wie komme ich zu so einer Maske? Kann ich sie, wenn ich nicht zum Geschäft kommen kann, irgendwo online bestellen?
Ja, selbstverständlich auf unserer Homepage www.venturini.at gibt es einen Button, wo man Masken bestellen kann, oder man schickt einfach ein E-Mail an office@venturini.at und dann schicken wir per Post die Masken zu. Lieferzeiten momentan sind ein bisschen länger, also man muss schon zwischen 1 Woche und 10 Tage warten.
Alles klar. Dann bedanke ich mich recht herzlich, Niki Venturini, für dieses Gespräch und toi, auch für die Gesundheit und für die wirtschaftliche Zukunft.
Die wichtige Sache ist die Gesundheit und auf die müssen wir am meisten Rücksicht nehmen.
God save our gracious Queen, long live our noble Queen. So beginnt der Text der britischen Hymne. Passender könnte er derzeit nicht sein. Die Königin ist ja mittlerweile 93 Jahre alt geworden. Super Risikogruppe also, und nobel ist sie auch. Nobel zurückhaltend jedenfalls bei Fernsehansprachen. Erst zum 4. Mal in ihrer 68-jährigen Amtszeit hat sie sich außerhalb von Weihnachten in einer Fernsehansprache an ihre Untertanen gewendet. Im Schnitt also so alle 17 Jahre eine Fernsehansprache. In strenger Quarantäne, diesmal natürlich auf Schloss Windsor.
Together we are tackling this disease. And I want to reassure you that if we remain united and resolute, then we will overcome it. I hope in the years to come, everyone will be able to take pride in how they responded to this challenge. And those who come after us will say the Britons of this generation were as strong as any.
Die Queen hofft, dass man in Zukunft stolz darauf sein werde, wie die Briten die Krise gehandelt haben. Und unsere Nachfahren sollen sagen können, sagt die Queen, die Briten, die waren einmal so stark wie alle anderen. Naja, hoffentlich bleibt es kein Wunschtraum. In kaum einem anderen Land der Welt verbreitet sich das Virus nämlich derzeit so schnell wie im Vereinigten Königreich. Auch Boris Johnson wurde gestern in das Spital eingeliefert. Und auch wenn es ihm gut geht, dem Land geht es nicht gut, wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel heute schreibt. Der englische Patient. Hoffen wir, dass es ihm bald wieder besser geht. Have a nice Monday evening.